Ja, schönen guten Morgen. Heute nur mit 5 Minuten Verzögerung. Wir werden besser. Aber ich muss sagen, ich hatte heute Morgen auch ein bisschen Schwierigkeiten, aus dem Bett rauszukommen. Aber wir haben es geschafft. Ihnen herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, wir haben heute ein neues Thema, wie in jeder Vorlesung. Dieses Thema sind elementare Datentypen. Aber vielleicht ein kleiner Rückblick. Letztes Mal haben wir erste Schritte gemacht. Die Ermahnung war, eben auch auf die Konventionen zu achten. Das ist wichtig, weil eben auch andere Leute in Zukunft mal ihre Programme werden lesen sollen. Ist die Mikroport ein bisschen leiser, glaube ich. Ich habe das Gefühl, das übersteuert. Obwohl ich das schwer hören kann, weil ich natürlich meine eigene Stimme höre und dann eben auch die Lautsprecherstimme. Ich hoffe, Sie empfinden das nicht auch als Qual, dass man auf solche Kleinigkeiten achtet. Aber es ist wichtig, wenn Sie als Teammitglied funktionieren wollen. Und es ist auch wichtig, selbst wenn Sie später mit aufwendigeren Programmierumgebungen arbeiten, dass man auch mal etwas von Hand korrekt ändern kann und nicht immer auf die Automatismen angewiesen sind. Zweiter Punkt heute, Übungsblätter. Wer hat sie fertig? Einige. Und die anderen machen sie noch. Weil der Punkt ist der, so einfach und so billig, wie Sie jetzt Ihre Übungspunkte kriegen können, es wird nie wieder so sein in diesem Semester. Vielleicht noch beim zweiten Aufgabenblatt, das ist ähnlich einfach. Und dann beginnt ein bisschen mehr das Arbeiten. Also vergeben Sie sich diese Chance nicht, sie ist wirklich gut. So, und jetzt noch eine Sache, das hat der Carsten vielleicht schon in dem Moodle-Kurs gestellt, aber nochmal zur Klarstellung. Alte Version PRG 1 versus neue Version. Also die alte Version war eine 4 Vorlesungsstunden plus 2 Übungsstunden und die neue Version, wenn wir jetzt alles zusammenfassen, EPR und PRG, sind 3 Vorlesungsstunden und 4 Übungsstunden. Wie kommt man auf solche Änderungen? Naja, die Einsicht war klar, wir haben das durch Ihre Vorgängerjahrgänge erfahren, Ihr Übungsschatz, Ihre Zeit zu üben, Ihr Workload für die Übung war nicht groß genug. Das heißt, einige sind einfach durchgerutscht und haben das Programmieren nicht gelernt. Und ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen motiviert, warum das wichtig ist. So, und damit haben wir Ihnen da mehr Zeit gegeben, heißt natürlich auch mehr Übungsblätter. So, jetzt nicht ins Siechen verfallen und sagen, okay, das ist ja alles nur mehr Arbeit für mich, sondern betrachten Sie es einfach mal als Chance. Aber das ist de jure, es kommt noch eine zweite Seite dazu, wir haben ja eine Menge Studiengänge hier zu versorgen. Zwingend machen müssen es nur die Informatik-Bachelor und die Wirtschaftsinformatik-Master, die aus einem Wirtschaftsstudiengang kommen und zusätzlich jetzt Wirtschaftsinformatik als Master machen wollen. Ja? Die also keine Programmierausbildung haben. Für die ist es zwingend. Für alle anderen gilt im Grunde genommen die alte Ordnung. Physikmaster, da ist diese Änderung in Arbeit, also unser Fachbereichsrat hat das schon beschlossen, aber es ist noch nicht in Kraft gesetzt. Okay? Und Physik der Informationstechnik, ist ein Physik der Informationstechnik-Student hier? Man muss hier gar nichts zu sagen. Ja. So, das gilt für die Lehramtsstudiengänge und da steht das neu in Klammern. Warum steht das in Klammern? Weil das schon im Sommer in unserem Fachbereichsrat beschlossen wurde, dass sie die neue Version machen müssen, aber es wurde noch nicht veröffentlicht. Also wir suchen im Moment, wer da gepennt hat, aber das kommt in so einem so großen Stall wie diese Universität halt vor, dass mal irgendjemand das einfach vergisst. Es hätte in Kraft sein sollen, darum die dringende Empfehlung, die neue Version grundsätzlich zu machen. So. Die meisten Studiengänge, und das ist jetzt auch so, gehen wir mal nochmal zurück, zum Beispiel hier, die früheren Studienanfänger, also aus letztem Jahr, die können oder werden wechseln können in die neue Version. Und das macht sehr, sehr, sehr viel Sinn, weil das Studium ist da etwas einfacher geworden. Es gibt Ihnen auch mehr Möglichkeiten. Ich sage mal nur eine Variante. Sie können zum Beispiel im Vertiefungsbereich dann einen Forschungskurs einlegen. Den können Sie hier machen, den können Sie außerhalb machen. Eingeplant ist auch ein Auslandssemester. Das können Sie da machen in der neuen Studienordnung. Und darum vermute ich, dass sehr viele wechseln werden. Das Wechseln ist ab Dezember dieses Jahres möglich. Die Frau Firnges im Prüfungsamt nimmt das zwar jetzt auch schon an, aber das ist ihre Entscheidung. Und der Grund, warum das erst im Dezember möglich ist, ist schlicht und einfach, dass wir die Urkunde für die Akkreditierung des neuen Studiengangs noch nicht in der Hand haben. Und wir möchten natürlich auf keinen Fall hin und her. Ja? Also, so, das Wichtige jetzt aber, jetzt kalkuliert man, in dem alten Studiengang muss ich nur ein Übungsblatt pro Woche machen. Muss. Okay? Aber ich sage Ihnen ganz dringend, Sie verschenken damit 10 mögliche Klausurpunkte in der Klausur. Das heißt, Sie verschenken wirklich 10%, wenn Sie das nicht machen. Ich kann Sie nicht zwingen. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der jemanden zwingen will. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Sie nicht mal ermahnen, es Ihnen ans Herz legen. Verschenken Sie nicht 10 Klausurpunkte, weil 10 Klausurpunkte sind eine knappe Note. Aber Sie dürfen das. Also Sie hätten dann anstelle einer 2 eine 3, anstelle einer 3 eine 4. Wenn Sie das wollen, ist das in Ordnung. Das zweite wichtige Grund ist, Programmieren lernen müssen Sie so oder so. Also nutzen Sie die Beaufsichtigung, die Unterstützung durch die Tutoren und sagen Sie nicht, mein Recht ist es aber, nur 2 Stunden zu machen. Machen Sie es. Ja? Es wird Ihnen nicht helfen. Aber ganz klar, natürlich zwingen wir niemanden. Sie können nach der alten Version, Sie gehen dann nur in die PRG-Übung, sprechen das mit Ihrem Tutor ab und dann ist das in Ordnung. So, das sind die Spielregeln. Gibt es dazu noch Fragen? Das könnte ja sein. Ja, da hinten gibt es noch eine Frage. Okay. Ja, die Frage ist, ein Anfänger im Sommersemester, letztes Sommersemester, de jure, also allein vom Recht her, hätten Sie auch noch die alte Ordnung. Sie können also nach der alten Ordnung studieren. Aber auch Sie werden aus vielen vernünftigen Gründen, ich will jetzt nicht die ganze Studienordnung durchgehen, wahrscheinlich im Dezember auch den Antrag stellen, in die neue zu wechseln. Ja, weil die neue Ordnung gibt Ihnen mehr Freiheit. Also ich habe nur 2 Beispiele gesagt, Forschungsprojekt zu machen in dem Studium schon und Auslandssemester eingeplant zu machen in dem Studium. Das müsste reizvoll sein. Und weniger Probleme am Anfang. Ja? Nochmal, was wir Ihnen in dieser neuen Ordnung, was wir geändert haben, eigentlich hatten die Bachelorstudierende noch ein weiteres Fach. Ja, das Fach war EDGI, Einführung in elektronische Grundlagen der Informatik oder so ähnlich hieß das. Okay, das haben die meisten von Ihnen als sehr schwer empfunden, dieses Fach, haben überhaupt nicht verstanden, warum sollen Sie so etwas lernen wie Schwingkreise, diese elektronischen Basisgeschichten. Und darum haben wir es Ihnen wirklich leichter gemacht und rausgenommen, dieses Stück. Und was da reingekommen sind, ist diese schwierige Veranstaltung, Einführung in das Studium zum Beispiel. Was dabei rausgekommen ist, ist, dass diese Veranstaltung jetzt 2 Credit Points mehr hat. Also ihnen mehr Zeit zum Üben gibt. Und mein Versprechen gilt, die Klausur wird nicht schwerer dadurch. Also wir machen nicht die Klausuren und ihre Noten schlechter, schwerer, die Klausur schwerer und ihre Noten schlechter, sondern wir versuchen ihnen wirklich das, was wir glauben, was die Informatik ausmacht, ans Herz zu legen. Gibt es noch eine weitere Frage? Okay. Ja, dann steigen wir jetzt heute in unserem Fach ein. Wir haben viel vor. Ich trete ein bisschen hierher, weil dann stehe ich nicht so unmittelbar in der Blendung des Projektors. Wir haben viel vor. Wir wollen nämlich die ersten elementaren Datentypen kennenlernen. Und Ziel ist es, diese Datentypen als Programmiererin beherrschen zu lernen. Ja? Das ist das Ziel, das kann ich nicht allein in der Vorlesung erreichen. Da müssen Sie selber dran arbeiten, weil es gibt einige Details daran. Der zweite wichtige Punkt, den wir heute besprechen, ist statische versus dynamische Typisierung. Das werden Sie verstehen und das müssen Sie auch verstehen. Ja? Dies ist kein wirklich schwieriges Kapitel. Ja? Aber es ist ein umfangreiches Kapitel. Und deshalb müssen Sie an der Stelle ein bisschen selber arbeiten und was tun. Das heißt, das sind unsere Themen. Wir werden zunächst über 2 numerische Datentypen sprechen, also über Zahlen. Das sind die ganzen Zahlen, die wir in unserem Informatiker-Jargon Englisch bezeichnen mit Integer. Und das sind die Gleitpunktzahlen, Englisch Floating Point Numbers. Den Boolschen Datentypen lassen wir heute raus. Der würde hier auch noch reinpassen. Das machen wir nächste Woche. Warum ist denn der? Das habe ich doch was reingeschrieben. Hm? Okay, das machen wir nächste Woche. Und wir besprechen aber noch den Datentypen für Zeichen und Zeichenketten, also um Text zu speichern. Und dann finally Typisierung, starke versus schwache Typisierung, statische versus dynamische Typisierung und Typwandlung. Okay. Warum fangen wir genau damit? Zahlen und Zeichen sind ganz zweifellos elementare Datenstrukturen, also etwas, mit dem wir im Rechner umgehen müssen. Das war auch schon in unserer Definition des Computers so. Er soll entweder rechnen oder Zeichen ersetzen, so stand es da drin. Und jede übliche Programmiersprache, wirklich jede, bis auf ein paar Spaßprogrammiersprachen, Informatiker machen auch mal Spaß und das ist gut so, haben diese Datentypen als Basisdatentypen enthalten. Und deshalb sind sie elementar. Sie sind also nicht weiter zerlegbar von der Programmiersprache aus, sondern in der Programmiersprache sind sie elementar für sich gekapselt. Ein zweiter wichtiger Grund, warum sie elementar ist, dass die meisten Prozessoren, also die Hardware, auch diese Datentypen direkt unterstützen. Das heißt, sie bieten Maschinenbefehle an, um mit diesen Datentypen umzugehen. Jetzt eins ganz wichtig, wir benutzen fast immer die angloamerikanische Notation. Das heißt, Sie gewöhnen sich ab, ein Komma zu schreiben und schreiben anstelle des Kommas immer einen Dezimalpunkt. Und das wird schief gehen am Anfang, weil Sie das halt so 15 Jahre gelernt haben, dass das so richtig ist, dass man da ein Komma hinschreibt. Aber nicht nur im Sinne der Internationalisierung, Programmiersprachen, da möchte man möglichst wenig Versionen von haben und da wäre es Quatsch, eine deutsche Version zu haben und eine englische Version zu haben. Sie hören es vielleicht auch manchmal an meiner Sprache, da rutschen mir schon mal Anglizismen raus, aber das ist die übliche Fachsprache, das ist leider so. So, die mathematischen Grundlagen sind ganz einfach und schön, das kennen Sie alle. Die Menge der natürlichen Zahlen, mit n bezeichnet, oder n0 noch, die 0 damit bei. Die Menge der ganzen Zahlen, z, die Menge der rationalen Zahlen, die Menge der reellen Zahlen, die Menge der komplexen Zahlen und die Menge der Quaternionen. Und das Schöne ist, all diese sind dann echte Teilmengen. Ja? Die natürlichen Zahlen, Also die alle positiven ganzen Zahlen sind ja eine echte Teilmenge der ganzen Zahlen. Und so geht es weiter. Die rationalen Zahlen sind die Brüche, die reellen Zahlen sind auch enthalten dann nicht nur die rationalen Zahlen, auch die irrationalen Zahlen, also Pi zum Beispiel und so weiter und so weiter. So, müssen Sie jetzt Quaternionen kennen? Weiß einer von Ihnen, was ein Quaternion ist? Ja, Sie wissen es.
Ja, das ist eine Zahl, die drei imaginäre Einheiten hat, die sich kommunikativ zu einzelnen sind.
Okay, studieren Sie Mathematik?
Nein.
Nein, okay. Es ist wirklich interessant. Sie müssen es hier nicht können, aber es ist, wenn Sie so wollen, eine Erweiterung der komplexen Zahlen. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was komplexe Zahlen ist, ist gar nicht schlimm, weil da arbeiten wir nicht mit. Aber Python unterstützt zum Beispiel komplexe Zahlen. Also Sie können in Python direkt komplexe Zahlen schreiben. Eigentlich wichtig ist es nur bis hier, das unterstützt Python auch noch. Und Quaternionen, wenn Sie das lernen wollen, dann gehen Sie entweder in die Mathematik oder Sie kommen zum Beispiel mal in die GDV-Vorlesung, also Einführung in die Computergrafik. Da benutzen wir nämlich interessanterweise Quaternionen, um Rotationen zu realisieren. Also, das sind die Grundlagen, müssten Sie wissen soweit. Dann gibt es zusätzlich aus der Mathematik gibt's die Dezimalschreibweisen. Dezimalschreibweisen bei uns mit Komma, hatte ich Ihnen ja schon gesagt, das streichen wir durch, schreiben wir in Zukunft immer mit Punkt. Aber diese Schreibweise, die sieht vielleicht ungewöhnlich aus für Sie, ja? Aber das sind natürlich nichts anderes als Ziffern, also Z. Und Sie wissen, vor dem Komma dürfen beliebig viele Ziffern stehen. 533.388.135. Da dürfen auch noch mehr stehen. Komma, und dann dürfen Sie die Nachkommastellen machen. Und was ist der Wert der Zahl? Hier, Z, die eigentliche Zahl, ist natürlich alles aufsummiert. Die Summenschreibweise kennen Sie inzwischen. Die Ziffer multipliziert mit 10 hoch i. Okay, 10 hoch i. Und tatsächlich kommt das so wunderbar hin. Wir verwenden jetzt nur die angloamerikanische Schreibweise und der einzige Unterschied ist, anstelle des Dezimalkommas steht ein Dezimalpunkt. So, und jetzt kommt der erste Schritt. Wir wollen uns die Eigentümlichkeiten der Integerzahlen anschauen. Und das ist das, dass man die Zahlen zur Basis 10, Sie sehen, hier ist die Basis 10, wir haben 10 Ziffern von 0 bis 9 und rechnen alles zur Basis 10, dass man das jetzt ändert und das zur Basis 2 macht. Und das ist die Dyadik oder Dualzahlensystem und das ist letztlich von Leibniz entwickelt. Das Schöne im Dualzahlensystem ist, es gibt nur zwei Ziffern, nämlich 0 und 1. Aber ansonsten ist alles dasselbe. Das heißt, dieser Ausdruck, jetzt für ganzzahlige Zahlen hier, nicht für Kommazahlen, ist genau dieselbe Summe, nur dass hier keine 10 steht, sondern eine 2 und dass die ZI nur Nullen oder Einsen sein können. Und gar nichts anderes. Also eigentlich viel einfacher. Jetzt noch eine Erläuterung dazu. Zum Beispiel die Zahl 1101. Da können wir einfach die Summe auflösen. Und wenn Sie jetzt in das Summenzeichen oder in die Summenschreibweise reingucken, dann heißt das Folgendes. Am besten fängt man immer hinten an mit der letzten Ziffer. 1 mal 2 hoch 0. 2 hoch 0 ist was? Ist 1, das wissen Sie. Okay, das wäre also eine 1 plus 0 mal 2 hoch 1, das müssen wir gar nicht ausrechnen. 1 mal 2 hoch 2, 1 mal 2 hoch 3, entsprechend der Ziffernfolge da oben. Und das gibt im Dezimalsystem die Zahl 13 und dann noch eine kleine Notation. Wenn es wichtig ist, dann notieren wir hier die Basis unseres Systems. Und so ist es dann entsprechend, dass 1101 im Dualsystem oder in der Dyadik gleich 13 im Dezimalsystem ist. Und tatsächlich müssen und sollen Sie hin und her rechnen. Und dazu gibt es auch einen E-Kurs, nämlich Zahlendarstellungen, der Ihnen das nahebringt. Wichtig ist noch, dass es üblich ist, dass unsere Hardware, die Prozessoren, nur eine bestimmte Wortbreite unterstützen. Üblich sind heute 62-Bit, aber es geht über bei den neueren Systemen zu 64-Bit. Und zwar, klar, 32-Bit ist dann die größte darstellbare Zahl, aber das werden wir uns nochmal anschauen. Und dann zwischendurch eine kleine Anekdote. Leibniz hat das erfunden und er stand in enger Korrespondenz mit dem chinesischen Kaiser und er wollte diesen Kaiser zum Christentum überreden. Und dann hat er sich folgende Geschichte, und das hat er ihm tatsächlich geschrieben, ausgedacht, die dieses motivieren sollte. Zu Beginn des ersten Tages war die Eins, das heißt Gott. Zu Beginn des zweiten Tages die Zwei, denn Himmel und Erde wurden während des ersten geschaffen. Schließlich zu Beginn des siebenten Tages war schon alles da. Deshalb ist der letzte Tag der vollkommenste und der Sabbat, denn an ihm ist alles geschaffen und erfüllt und deshalb schreibt sich die 7111. Also ohne eine Null da drin. Das habe ich jetzt nicht erfunden, das ist ein Zitat. Und wenn man die Zahlen bloß mit 0 und 1 schreibt, erkennt man die Vollkommenheit des siebten Tages, der als heilig gilt und von dem noch bemerkenswert ist, dass seine Charaktere einen Bezug zur Dreifaltigkeit haben. 1, 1, 1. Da kann man mal überlegen, auf welchem, naja, sollte ich vielleicht nicht sagen, aber Blödsinn, Mathematiker kommen können. Wenn Sie andere Leute überzeugen wollen. Ja. So, aber jetzt wissen Sie auch, alles Technische, alles, was Ihnen Ingenieure erzählen, dass ein duales System stabiler ist, was weiß ich, weniger fehleranfällig und so weiter, brauchen Sie gar nicht merken. Leibniz hat es uns so schön gesagt, warum das vollkommene System ist. Und diese Vollkommenheit wollen Sie natürlich auch wirklich greifen können. So, das ist aber sehr unbequem, wenn wir in der Informatik immer mit dem Dualsystem umgehen würden, weil unsere Zahlen wären sehr groß. Also die Strings einfach, die entstehen, die Ziffernlängen. Ja, und weil wir eben bequem sind, haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir auch andere Basen. Die Zehnerbasis, das ist ein bisschen umständlich, aber Sie werden es lernen, hin und her zu rechnen. Aber das Oktalsystem ist sehr einfach. Und das will ich Ihnen ganz kurz zeigen, wenn ich es dann schaffe, die Tafeln zu motivieren. Natürlich dürfen Sie weiterhin auch in unserer Programmiersprache im dekadischen System schreiben. Aber eine Frage, warum ist in der Informatik das Oktalsystem üblich? Na, schreiben wir mal eine Zahl hin. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Okay. Wer sagt, welche Zahl das ist? Wie, haben Sie nicht aufgepasst? Nein, Sie können nicht so schnell rechnen. Es ist auch sehr umständlich. Ja? So, und jetzt gibt es was Wunderschönes. Wenn Sie das in diesen Dualausdruck in das Oktalsystem wandeln wollen, im Oktalsystem zur Basis 8 gibt es 8 Ziffern von 0 bis 7, dann teilen Sie es einfach in Dreiergruppen ein. Okay? Und dann schreiben Sie hier, 101 ist 5, 5 5. Also oktal ist das die Zahl 555. Dieser komische String. Und 555 ist einfacher und schneller zu sprechen als 101, 101, 101. Und dabei habe ich jetzt schon den Rhythmus des Oktalsystems benutzt. Und das geht ähnlich gut beim Hexadezimalsystem. Da teilen wir es nämlich in Vierergruppen ein. Also das war Oktal, das ist alles okay. Und jetzt in Vierergruppen. Und dann ist das 1101. 1101 wäre, also bis 16 müssen Sie die Dualzahlen irgendwann auswendig können. Aber das hier ist 8, das ist 4 und das ist 1, also ist das 13. Ja, das war blöd, wenn ich da jetzt 13 hinschreibe. Und da hat man sich Folgendes ausgedacht, dass man die 10 mit A kennzeichnet, die 11 mit B, die 12 mit C und die 13 mit D. Und dann gibt es noch E und F. Aber das werden Sie in diesem E-Kurs lernen. Also hier steht D und das ist 0110. 0110 ist 6. Genau. Und das ist 1. Also hätten wir hier im Hexadezimalsystem 16D. Auch das funktioniert und das funktioniert gut. Ein bisschen Spaß wollen wir auch haben. Sie sagen jetzt einfach, habe ich nicht alles komplett verstanden. Ist nicht schlimm. E-Kurs machen, E-Kurs machen, E-Kurs machen. Habe ich mich wiederholt jetzt? Okay. Dann beantworten Sie mir diese Frage. Das steht ja kurz bevor. Halloween am Sonntag, dürfen Sie auch gerne feiern. Warum können amerikanische Informatiker das nicht unterscheiden? Und Weihnachten, das ist doch was ganz Verschiedenes. Haben Sie eine Idee? Ich habe eine Idee. Ist vielleicht gar nicht so ganz lustig, aber 25 Dez, 25. Dezember ist gleich 31 Okt. Also Weihnachten gleich Halloween. So. Nächster Punkt. So einfach geht es nur bei positiven ganzen Zahlen. Okay? Wie geht es jetzt mit negativen Zahlen? Und da ist in der Informatik üblich, die Begründung erspare ich mir jetzt, die lernen Sie im zweiten Semester, wenn Sie Hardware machen. Diese Zahlen im Zweierkomplement zu schreiben. Dieses Zweierkomplement nennt man auch echtes Komplement oder Zweikomplement, das sind unterschiedliche Begriffe. Es gibt noch was anderes, das Einerkomplement, aber das sparen wir uns aus, nur es wird auftreten. So, und wie stellen wir jetzt Zahlen dar? Negative Zahlen. Negative Zahlen. Also wenn ich das Ding mal begreife, achso, das muss man, glaube ich, einschalten. Ja. Also ich habe es begriffen jetzt. So, nehmen wir eine beliebige Zahl, natürliche Zahl. Sagen Sie mal eine, ja? Bitte? 2. Das ist sehr klein, Sie haben es mir einfach gemacht, danke. 2. Es gibt auch eine negative Zahl dazu, die ist minus 2. So schreiben wir es im Dezimalsystem. Und das kennen Sie. So, jetzt wollen wir das in eine Darstellung für den Computer ändern. Das Vorgehen ist ganz einfach. Wir schreiben erst einmal diese Zahl ohne Beachtung des Vorzeichens hin. Als Dualzahl. Und wir müssen dazu eine Wortlänge wählen. Dieses Wortlänge wählen ist wichtig. Sie werden gleich sehen, warum. Ich wähle jetzt mal, weil Ihre Kommilitonin hat es mir so einfach gemacht, die Wortlänge 4. Okay? Wortlänge 4. Und dann trage ich hier ein die 2. Und das ist, das können wir im Chor, 0, 0, 1, 0. Okay. Das ist jetzt aber die positive 2. Wie mache ich da jetzt eine negative 2 raus? Ganz einfach, wie alles in der Informatik. Sie werden nachher sagen, dass ich mir da am Anfang des Studiums mal den Kopf drüber gemacht habe, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist alles ganz einfach. Sie machen 1, 1, 0, 1. Sie invertieren jede Ziffer. Und siehe da, das wäre das sogenannte Einerkomplement. Aber nicht das Zweierkomplement. Bei dem Zweierkomplement müssen Sie jetzt noch eine kleine Sache machen. Nämlich, Sie müssen 1 dazu addieren, also plus 0, 0, 0, 1. Und jetzt im Dualsystem addieren. Ist das schwierig? Probieren wir es mal. 1 und 1 ist 2. 2 gibt es aber nicht im Dualsystem, also was ist es? Das, was Sie im dekadischen System auch machen, Sie schreiben hier eine kleine 1 hin, Sie erzeugen einen Überlauf. Also wenn es über 10 geht, 7 und 8 ist 15, dann schreiben Sie eine 5 unten hin und eine im Sinn. Oder Sie schreiben es da unten hin. Also 1 und 1 ist 0. 2, Sie können auch sagen, diese beiden zusammen ist die 2. Dann machen Sie 0 und 0 und 1 sind 1. 1 und 0 ist 1, 1 und 0 ist 1. Und das ist die Darstellung im Zweierkomplement für minus 2 Dezimal ist gleich 1, 1, 1, 0 im Dualsystem und zwar im Zweierkomplement. So, jetzt noch Fragen, müssen Sie nicht genau verstehen. Warum macht man das nicht? Das Einerkomplement ist doch einfach und ich habe Ihnen doch versprochen, dass wir alles ganz einfach machen. Man macht es deshalb nicht, weil man im Einerkomplement hätte man zwei Darstellungen für die Null, nämlich plus Null und minus Null. Ja? Denn wenn ich 1, 1, 1, 1 schreibe und das als Komplement betrachte, dann wäre das 0, 0, 0, 0. Und Sie sehen, das wäre die Minus 0 und das wäre die Plus 0, weil das Schöne ist noch, wir erkennen sofort an den Ziffern, ob eine 1 vorne steht, dann ist es negativ, oder eine 0 vorne steht, dann ist es positiv. Ja? Und wir hätten hier zwei Darstellungen für die dezimale 0. Und so eine Doppeldeutigkeit, die mögen wir nicht so gerne. Mal ganz abgesehen von ein paar anderen Gründen noch, ja? Ganz einfach, normalerweise in der Hardware gibt es nur das Zweierkomplement. Ja? Das heißt, Sie werden es gleich noch genau verstehen, er entscheidet das nach dem Typ. Ist es jetzt eine Ganzzahl oder ist es eine natürliche Zahl? Das ist genau der Grund. Die Frage ist genau berechtigt. Warum legen wir so viel Wert auf die Typen? Weil wir sonst solche Unterscheidungen nicht machen könnten. Wir wüssten es nicht. Und nicht zu wissen, geht in der Informatik nicht. So, das war jetzt sehr, sehr schnell. Da könnte ich auch nicht nur mit Anekdoten, sondern von den Verfahren her, wie man das alles so machen kann, könnte ich locker eine Stunde drüber reden. Aber dann kämen wir nicht zum Programmieren und wir wollen ja zum Programmieren kommen. Und hier ist genau dasselbe, aber mit einem anderen Beispiel. Sie haben jetzt das Beispiel von Ihrer Kommilitonin vorgegeben und Sie haben hier das Beispiel minus 4, das ich Ihnen mal vorgerechnet habe. Okay, und das können Sie verfolgen und das machen wir dann so. Jetzt mit den Darstellungsbereichen. Ich hatte ja gesagt, der Typ gibt auch die Wertemenge da. Jetzt mit n-Bits lassen sich Zahlen von, und das kann man leicht ausrechnen, die größte Zahl minus 2 hoch n minus 1 bis plus 2 hoch n minus 1 minus 1 darstellen. Zum Beispiel mit 4 Bit, n gleich 4, wäre das was? Von minus 8 bis plus 7, diese minus 1. Und das ist dual 0, 1, 1, 1, 1. Ja? Und minus 8 ist was? (1, 0, 0, 0). Und wunderschön zu erkennen, alle negativen Zahlen haben hier die 1 vorne, alle positiven Zahlen haben die 0 vorne. Also direkte Unterscheidung, wunderbar und funktioniert. Gerne. Sie müssen vorne eine 1 und alle invertieren, oder Sie müssen sich merken, alle zu... Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, Entschuldigung. Also meine Frage war, wenn man eine positive Zahl hat und die darstellen will, dann wird man einfach so viel stellen, dass man die Zahl nicht mehr. Ah ja, okay. Nein, nein, das ist eigentlich nicht, sondern um eine Zweierkomplementdarstellung zu machen, müssen Sie immer eine feste Wortlänge wählen, vorher. Wie Sie die wählen, ist grundsätzlich egal, aber die muss fest sein, weil sonst könnten Sie genau diese Entscheidung nicht machen. Genau, da, deshalb steht da das minus 1. Ja, genau. Hier? Bei der 7? Ach so, da ist eine 1 zu viel. Danke. Ich bin ein bisschen großzügig mit 1. Ja. Das werden Sie in der Klausur auch noch sehen. Ja. Aber das ist gut für Sie. Da sehen Sie mal, was so eine lange Beschäftigung dann mit den Dualzahlen für Sie einen Vorteil bringt. Aber das glauben Sie mir jetzt nicht, Sie schmunzeln alle so. Jetzt gibt es noch ein ekliges Problem. Das ist jetzt nur ein Hinweis, das ist das sogenannte Nuxi-Problem. Weil es ist nichts anderes als eine sogenannte Byte-Order. Und der Punkt ist der, die meisten Hardwaren unterstützen zwei Sachen. Nämlich einmal eine Arithmetik mit der Wortlänge 8. Das nennt man dann ein Byte. Das ist die Wortlänge 8. Und, also 8 Bit, hexadezimal zwei Ziffern. Ja, so. Und dann die Maschinenwortlänge. Die ist mindestens 32 Bit oder mal auf 64 Bit oder mal 128 Bit. Das kann also weiter hochgehen. Okay. So, und jetzt muss man sich überlegen, wie ordne ich denn diese Bytes an? Ja, wenn ich einmal ein Byte habe, so ein 8-Bit-Muster, und wie ordne ich diese an? Denn im Speicher stehen diese 8-Bit-Muster ja quasi untereinander. Das heißt, da würden dann, wenn wir jetzt mal auf ein 32-Bit-Wort gehen, so 4 Zeichen untereinander stehen. Und jetzt kann ich variieren. Ich kann sagen, okay, die stehen in der Reihenfolge. Ja, das wäre die Adresse. Also ich hätte es vielleicht da oben besser sogar so hingeschrieben. Also 0 ist D1. Und 1 ist C2, ach mein Gott, und 2 ist B3 und 3 ist A4. Das heißt, hier endet irgendwo die Adresse mit 0, 1, 2, 3. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich, wie liest die Hardware das jetzt? In welcher Reihenfolge liest die Hardware das? Liest sie es in der Reihenfolge D1, C2, B3, A4 oder genau umgekehrt? Nämlich erst A4, dann B3, dann C2, dann D1. Das heißt, die Frage ist, wie wird das als großes Wort interpretiert? Fange ich von hier unten an? Ist das das niederwertigste 8-Bit? Oder fange ich von hier oben an? Sind das die niederwertigsten 8-Bit? Ja? Also steht das hinten? Steht das hinten, das D1, oder steht das hinten, das A4? Okay? So, das ist die Frage. Und dann gibt es noch andere Varianten. Sie können das ja noch weiter variieren. Und diese vier waren mal alle üblich. Heute sind nur noch Little Endian und Big Endian üblich. Verstanden? Es ist nur die Byte Order. Nur, wie sind diese 8-Bit-Brocken zusammengefasst? Zu einem größeren Wort. Dazu gibt es eine, ich finde, nette Anekdote wieder. Dieses Problem kommt nämlich daher, dass irgendjemand mal gedacht hat, okay, das ist doch eigentlich vollkommen egal. Das ist doch, man kann es so machen oder man kann es so machen. Und die Leute haben sich darüber gestritten, gerade die Computerhersteller. Also die haben sich darüber gestritten und haben große Argumentationen gefahren, das eine ist besser, das andere ist besser und so weiter und so weiter. Und so ein gewiefter Informatiker hat sich dann an Gullivers Reisen erinnert. Da gab es nämlich auch zwei Völker, die sich fürchterlich gestritten haben. Und worüber haben die sich gestritten? Ob man ein Frühstücksei an der dicken Ende aufschlägt oder an dem dünnen Ende. Und entsprechend waren das die Spitzender, die haben am dünnen Ende aufgeschlagen, und die Dickender, so heißt es im Deutschen. Im Englischen heißt es Little Endians oder Big Endians. So steht es in Gullivers Reisen. Und um allen Leuten mal vor Augen zu führen, dass ihr Streit über die Byte Order, dass das reiner Unsinn ist, sich darüber zu streiten, hat er diesen Begriff Big Endians und Little Endians eingeführt. Wahrscheinlich haben die Leute diesen Spaß nicht alle verstanden und haben weiter gestritten. Und es ist immer noch so, dass Intel und damit die ganze Microsoft-Welt Little Endian als Byte Order benutzt. Und die anderen, alle anderen und auch das Internet, Big Endian benutzt. Ja, so bekloppt sind die Informatiker. Da können Sie sich mal sehen, auf wen Sie sich da eingelassen haben. Sie streiten über nichts. Dann gibt es einen, der macht einen Scherz darüber. Und dann wird dieser Scherz irgendwie nicht verstanden und als Fachbegriff benutzt. Ja? Also, so ist es. Ist für Sie im Programmiersinn aber unwichtig. Warum? Weil Sie ja immer auf einer Maschine arbeiten. Okay? Immer in einer Umgebung. Und diese Umgebung gibt die Byte Order vor. Eigentlich schon durch die Hardware. Warum muss die Hardware das entscheiden? Naja, die muss es schon entscheiden, denn von wo nach wo springt denn der Übertrag? Wo wird denn ein Übertrag erzeugt? Ja? Also wenn ich zwei Zahlen addiere und so. Okay. Das ist die Story dazu. Integer abgeschlossen, hier in der Vorlesung. Aber nicht für Sie, hin und her konvertieren müssen Sie ein bisschen üben. Es gibt dazu E-Kurse, es wird in den Übungen gemacht werden nächste Woche. Es wird wahrscheinlich im Übungsblatt stehen, es wird sicher im Übungsblatt stehen. Ich habe ja einen kleinen Vorteil, ich kenne das Thema schon und Sie noch nicht. Und entsprechend da vorgehen. Und, das steht jetzt nicht auf den Folien, da haben die Leute jetzt einen Nachteil, die nicht hier sind, sowas kommt immer, bisher immer in der Klausur vor. So ein bisschen hin und zurück. Das ist was Einfaches und es wäre für Sie sehr, sehr blöd, das nicht zu begreifen oder begriffen zu haben zu dem Zeitpunkt. Nicht heute. Ich weiß, meine Darstellungen sind sehr, sehr dicht, aber es muss sein. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Geschichte. Nämlich die Darstellungen von Kommazahlen. Erste Idee, naja, wir machen es genauso, wie wir es im Dezimalsystem auch üblich sind. Verabreden vielleicht 32 Bit für den Vorkommabereich, also das sind jetzt alles dann irgendwie 1, 2, 3, 4, 8, und denken uns hier ein Komma. Ja? Und machen da 8 Bit hinter und unsere Kommazahlen sehen dann eben so aus. Der Typ sieht so aus. Wäre möglich. Kennt man auch, würde man als Festkommazahl bezeichnen. Hat aber verschiedene Nachteile. Denn der Wertebereich ist eben nicht sehr groß. Und gerade wenn wir mit Kommazahlen arbeiten, dann haben wir in der Physik und so weiter eben auch oft sehr, sehr große Zahlen. Übrigens auch bei manchen Industrieunternehmen, deren Umsatz und so. Ja? Darum ist das nicht sehr geschickt. Darum hat man sich etwas anderes überlegt. Und das andere, was man sich überlegt hat, ist, naja, wir kennen doch eine andere Darstellung. Wir kennen doch die Darstellung mit 10 hoch. Also, dass ich schreibe eine Zahl, ich versuche es jetzt beim ersten Mal in die richtige Richtung zu machen. So, ah. Okay. Die Darstellung kennen Sie auch alle. Anstelle eine lange Ziffernfolge zu schreiben, schreiben Sie 1,23 mal 10 hoch 8. Okay? Diese Darstellung kennen Sie. Vielleicht kennen Sie nicht den Namen. Manchmal Taschenrechner oder so heißt das wissenschaftliche Schreibweise. Es ist aber eine halblogarithmische Darstellung. Und genau diese halblogarithmische Darstellung, nämlich in der Form, nur, was machen wir wohl? Wir schreiben alles als Dualzahlen, also das müssen wir irgendwie in eine Zweierbasis machen und diese Zahlen müssen wir auch in Dual wandeln und schon wären wir fertig. Weil man sich in der Hardware aber auf ein festes Format einigen muss, muss man da bestimmte Vereinbarungen treffen. Kann nicht so wie in der Mathematik sagen, okay, wir können auch schreiben, das ist gleich 12,3 mal 10 hoch 7. Exakt dieselbe Zahl. Sowas können wir in der Hardware natürlich nicht zulassen. Wir müssen uns festlegen, wie das mit dem Komma ist und wo das Komma steht und so weiter und so weiter. Denn wir wollen für eine Zahl eine Darstellung und nicht beliebig viele. Okay? Also machen wir eine Festlegung und diese Festlegung ist dann auch standardisiert, genormt. Und wir brauchen noch ein paar andere Sachen, so die wir in der Mathematik eben auch haben, wie zum Beispiel unendlich, minus unendlich, not a number, könnte auch mal rauskommen bei einer Rechnung, zum Beispiel. Wann könnte, wenn Sie irgendetwas berechnen, not a number rauskommen? Naja, wenn Sie, ja. Ja, zum Beispiel, wenn Sie durch Null dividieren. Ja, da hat Ihr Mathelehrer immer gesagt, geht nicht. Ja. Aber irgendwie muss Ihnen die Hardware das ja auch sagen, dieses geht nicht. Und was sagt die Hardware? Not a number. Also ist nicht erlaubt. Okay? So, und dafür braucht man Vereinbarungen. Und diese Vereinbarungen sind natürlich getroffen. Und das ist ein Standard, der heißt dann IEEE 754. Ah, jetzt, okay. Aber wir wollen das noch ein bisschen genauer machen. Wir wollen uns das wirklich herleiten, weil aus diesen Eigenschaften, aus diesen Basiseigenschaften, da entwickeln sich dann bestimmte Eigenschaften, die Sie auch als Programmiererin oder Programmierer kennen sollten. Aus diesen Vereinbarungen. Sie könnten es auch anders machen. Natürlich könnten Sie hergehen, Ihren eigenen Prozessor entwickeln. Ist doch überhaupt kein Problem, machen Sie es. Aber die Prozessoren, die Sie kaufen können, haben diese Vereinbarungen drin. Und daraus gibt es einige Folgen. Und es geht um die Folgen. Aber ich habe immer gesagt, es geht nicht nur darum, dass ich Ihnen das erzähle, was da speziell ist, sondern dass Sie das auch verstehen. Und verstehen können Sie es nur, wenn Sie mir jetzt folgen. So. Das heißt, diese wissenschaftliche Darstellung, die üblich ist, wollen wir anwenden. Und wodurch ist sie gekennzeichnet? Naja, sie ist dadurch gekennzeichnet, dass ich eine Anzahl, eine feste Anzahl von Vorkommastellen habe, Nachkommastellen, eine Basis und einen Exponenten. Okay? Also, Vorkommastellen, Basis, Exponent. So. Diese Vorkomma-Nachkommastellen, dieses zusammen, nennen wir jetzt Mantisse. Wo ist Ihnen der Begriff schon mal vorgekommen? Beim Logarithmieren vielleicht. Könnte sein. Ja? Und das Zweite, was wir ändern müssen, ist, wir wollen hier nicht eine Zehnerpotenz, wir wollen hier eine Zweierpotenz und wir wollen natürlich alles in Dualschreibweise. Übrigens, die Anzahl der Stellen, die wir für die Mantisse benutzen, nennen wir Precision oder Präzision. Und das ist tatsächlich der Begriff dafür, wie genau die Darstellungen sind. Das heißt, wie viele Zahlen wir unterscheiden werden. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, deshalb der Name Precision. So, machen wir es jetzt geschickt, liegt die Mantisse im Wertebereich zwischen 1 durch b und m minus 1. Das heißt, sorgen wir dafür, ich hatte ja hier schon so ein schönes Beispiel, dass hier vorne immer 0 steht. Ja? Also als Vorkommazahl steht immer 0 da. Das können wir leicht erreichen, auch in diesem Beispiel, indem wir hier hinschreiben 0,123 mal 10 hoch 9 dann. Ja? Wenn Sie es nach da verschieben können, raus, können Sie es auch wieder reinschieben. Alles dieselbe Zahl. Also jetzt vereinbaren wir bitte, dass hier immer eine 0 steht als Vorkommazahl. Okay? Einfach nur Vereinbarung. Dann stellen wir was Interessantes fest. Wären dies schon Dualzahlen, sind sie ja noch nicht, aber wären das Dualzahlen, dann könnte hier nur 0 oder 1 stehen. Okay? Würde dann 0 stehen, dann könnte man das wieder nach hier schieben. Okay? Dass es genau hier an der Stelle ist. Also wäre das nicht die Konvention. Also kann hier nur eine 1 stehen. Steht jetzt hier zufällig auch im Zehnersystem. Aber im Dualsystem kann dann da nur eine 1 stehen. Weil ansonsten würden wir es durch Anpassung des Exponenten wieder dahin schieben, dass da eine 1 steht. Okay. Das alles ist gemacht und das habe ich jetzt hier auch ein bisschen formaler aufgeschrieben. Also wir wollen immer mit einer normierten, so nennen wir das dann, Mantisse arbeiten. Das heißt, eine Mantisse in der Form 0 Punkt irgendwas. Und die Anpassung machen wir durch die Anpassung an des Exponenten. Was sehen wir als erstes? Das können Sie sich überlegen, steht auch in der Übung. Wir können, wenn wir das so machen, mit dem gleichen Anzahl von Bits einen viel größeren Wertebereich abdecken. Weil wodurch wird der Wertebereich entscheidend beeinflusst? Wie ist die größte darstellbare Zahl und die kleinste? Naja, die Mantisse ist dafür nicht entscheidend. Entscheidend ist der Exponent. Ja? Entscheidend ist der Exponent. Das heißt, die Anzahl der Bits, die wir hierfür aufwenden, gibt die größte Zahl oder, wenn das eine negative Zahl wäre, auch die kleinste Zahl wieder. Eigentlich ist das alles höchstens Oberstufenmathematik. Aber Ergebnis ist, ich kann einen viel größeren Wertebereich darstellen. Und das ist jetzt die Normung dazu. Und wir werden das auch noch üben. Ich glaube, ich habe auch noch ein Beispiel, ja. Hier in der IEEE 754R ist festgelegt, die Basis ist jetzt 2 und wir spendieren uns ein zusätzliches Vorzeichen-Bit. Also wir schreiben diese Mantisse nicht im Zweierkomplement. Ja? So wie wir es beim Integerzahlen im Zweierkomplement gemacht haben, das tun wir jetzt hier nicht. Sondern wir machen hier das, was ich eben verdammt habe. Wir können nämlich dann eine positive 0 haben und eine negative 0. Aber so ist es. Der Exponent e ergibt sich aus der Anzahl der Exponentenbits. Dann nehme ich für den Exponenten e 8 Bit. Ja? Dann habe ich 256 Möglichkeiten. Und diese 256 Möglichkeiten, die teile ich in die negativen auf, also 128, und in die positiven. Und verrückt, aber das sind jetzt tiefe Begründungen, ist, auch da benutzt man für den Exponenten, benutzt man auch nicht das Zweierkomplement, sondern eine Darstellung mit Biaswert. Das heißt, der wirkliche Exponent ergibt sich immer aus dem gespeicherten Minus dem Bias. Das heißt, was man einfach macht, man will wieder 0 oder 1 als Kennzeichen für positiv-negativ haben und man verschiebt einfach den Wertebereich dadurch, dass man einen Bias abzieht. Werden Sie noch genau üben, kann man vielleicht auch besser erklären. Tut mir jetzt leid. Das hier ist jetzt die Darstellung, die wir für 32 Bit von 0 bis 31 nach dieser Norm haben. Und was haben wir da? Da haben wir einmal vor der Zahl als Bit 31 das Vorzeichen. Okay? Üblicherweise schreiben wir das in Dezimalschreibweise vor die Mantisse. Ja? Dann haben wir 2, 4, 6, 8 Exponentenbits. Okay, und dann noch eben 23 Mantissenbits. Eigentlich haben wir genau 24, weil da machen die auch wieder einen Trick. Wenn wir, wie ich Ihnen hier versucht habe zu erläutern, hier immer eine 1 stehen haben, immer, ja, dann können wir sie auch gerade weglassen. Die kann man ja im Kopf bewahren, weil da ja immer eine 1 steht. Genau, und so machen die Leute das. Also physisch haben wir 23 Bit gespeichert. Das 24. Bit ist immer dieses eine Bit, das Sie bei der Umwandlung da noch die 1 vorschreiben müssen. Und das nicht vergessen, weil das wäre falsch. Die Hardware vergisst das nicht. Okay. Das sind jetzt hier die Darstellungen und hier sind die Umrechnungen, wie man das genau macht. Hier steht diese 1, von der ich gerade gesprochen habe. Okay. Und so stellt sich das dar. Ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also wer jetzt sagt, ich könnte das umrechnen und es vorher noch nie gemacht hat, ich glaube, der lügt. Aber Sie sollten das wirklich können. Weil warum? Es gibt also wirklich mit diesen Darstellungen einige Perils. Ja? Also Risiken. Das heißt, mit dieser Darstellung haben wir einige Besonderheiten. Eine sage ich Ihnen mal, zum Beispiel zwischen 0 und 1, in dem Wertebereich 0 bis 1, haben Sie mit so einer Darstellung, sagen wir mal, 1 Million verschiedene Zahlen, die Sie darstellen können. Das ist die Precision. Ja? Das Verrückte ist, und das müssen Sie dann auch verstehen, zwischen 1000, ja, und 1001 haben wir dann nur, also der Abstand ist auch genau Wert 1, haben wir aber vielleicht nur noch 100.000 verschiedene Darstellungen. Das heißt, entgegen Ihrer Vorstellung oder im Unterschied zu reellen Zahlen, wo Sie ja immer noch eine Ziffer dran setzen können, können Sie das jetzt hier nicht in den Nachkommastellen, in den Matrizenbereich. Und deshalb sind hier weniger Darstellungen, weniger Zahlen dazwischen. Ja? Dann approximiert er sie. Weil der Computer, der hat es ja relativ einfach. Der kann ja nur von gültigen Darstellungen ausgehen und es ergeben sich immer wieder gültige Darstellungen. Ja? Das regelt also die Hardware, das rechnet die Hardware für Sie. Aber es gibt also Eigenheiten. Und einer dieser Eigenheiten ist, zwischen 1 und 2, hier habe ich es mal hingeschrieben, gibt es 8 Millionen, also bei 32-Bit, gibt es 8 Millionen verschiedene Zahlen, also Werte. Zwischen 1023 und 1024 nur 8191. Das heißt, das ist verrückt. Das heißt, wenn Sie das auf dem Zahlenstrahl tatsächlich darstellen, haben Sie zwischen 0 und 1 eine ganz dicht, ganz viele Zahlen und zwischen 1023 und 1024 dann nur noch 8000. Das hat Konsequenzen, auch wenn Sie mir das jetzt so nicht glauben, das hat Konsequenzen und diese Konsequenzen würden Sie vollkommen als Programmiererin überraschen, wenn Sie sagen, das ist eine Approximation der reellen Zahlen. Nein, ist es nicht. Es ist eine Gleitpunktzahl. Okay? Und diese Gleitpunktzahl hat bestimmte Eigenschaften. Und deshalb gibt es noch einen ganz speziellen E-Kurs. Ich glaube, der ist sogar überschrieben mit The Perils of Floating Point, wo Sie darauf aufmerksam gemacht werden, was Sie nicht machen dürfen. Oder Sie dürfen natürlich alles. Als Programmiererin sind Sie die Herrin der ganzen Welt. Sie dürfen, aber Sie dürfen sich nicht wundern, dass Sie nicht die erwarteten Ergebnisse bekommen. Ne? Das ist also wichtig, dass Sie diese Kurse machen, um da nicht mal in die Traps reinzusteigen, in die Fallen und haben überhaupt kein Verständnis dafür, warum so etwas passiert. Würden Sie das mit Hand rechnen, wird das ja nie passieren. Ja? So. Und deshalb ist das wichtig und deshalb haben wir das so durchgenommen. So. Das ist wichtig, diesen E-Kurs machen. Ansonsten können Sie jetzt mit Integer, das ist das Zweierkomplement, und Floating Point rechnen. Rechnen, so viel Sie wollen. Sie können invertieren, macht der Python, er gibt es übrigens auch immer zur Basis 10 aus, normalerweise, wenn Sie ihn einschalten. Ganz genauso, Sie können Exponenten machen, Achtung, dort ist es rechts assoziativ, ich hatte Ihnen das letztes Mal erklärt, Sie können multiplizieren, dividieren, Sie können eine Ganzzahldivision anstoßen, eine Ganzzahldivision geht zwischen Integer und erzeugt wieder nur Integer, also in der Ganzzahldivision ist 10 durch 3, was? Also nicht, sollte nicht das hinschreiben, sondern das. Das heißt ganz, also das ist der Unterschied, wenn ich Division, nein, das ist die normale Division und restlose Division ist eben mit zwei Strichen. Also ein Strich oder zwei Striche machen, Schrägstriche. Was ist 10 durch 3? 3, genau. Warum? Genau, die Nachkommastellen fallen einfach weg. Sie können aber auch das als Modulo rechnen, das heißt, da wollen Sie genau den Rest haben. Sehen jetzt viele, also Python hat da viele Möglichkeiten, also wenn Sie das so schreiben durch 3, dann ist das gleich 1. Genau, das ist genau der Rest. So fügt sich das alles zusammen. Sie können auch mit addieren, Sie können subtrahieren und die Reihenfolge ist Punktrechnung, also mal, Division, alles das geht vor Strichrechnung. Sie können dann anfangen zu spielen, Bits hin und her schieben, werden Sie lehnen im Dualsystem wirklich prima. Ein Shift nach links heißt mit 2 multiplizieren. 2 Shifts nach links heißt mit 4 multiplizieren. Kommt hin und wieder vor. Sie können bitweises und machen, Sie können bitweises oder machen und so weiter und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten. Auch damit müssen Sie sich vertraut machen, aber bevor die erste größere Programmieraufgabe kommt, das passiert im Laufe der nächsten 2 Übungsblätter, dass Sie damit vertraut werden. Ich weiß, das ist jetzt ganz, 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 ganz viel Stoff. Wirklich so viel, wie soll ich das alles gerade mal mir merken? Auch wenn ich jetzt hier 3 oder 6 Stunden darüber erzählen würde, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser, aber Sie würden es nicht für Ihr Leben lang wissen. Das geht leider nur, indem Sie es wiederholen, machen, diese Error-Messages, diese 4 Zeilen kriegen in Rot und sich erschrecken und sagen, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht und damit umgehen. Und noch ein Tipp. Unsere Klausuren sind wirklich ganz einfach. Üben Sie mit diesen Art von Ausdrücken. Es kommen jedes Mal Python-Ausdrücke vor, die Sie im Kopf ausrechnen sollen. Weil wenn Sie diese elementaren Operationen nicht kennen, können Sie eigentlich keine Ausdrücke schreiben. Und das sind alles so viele Details, wie soll ich mir das alles merken, wie ich das jetzt schreiben soll, das ist ja ein klein bisschen unterschiedlich. Aber das Schöne in Python ist, es ist sehr, sehr systematisch. Ja? Und das ist eigentlich das Schlimme auch für Sie, das, was Sie sagen, was Sie Ihrem Mathelehrer oder Mathelehrerin noch aufquatschen konnten, das ist doch dasselbe und das habe ich doch gemeint. Ja? Das akzeptiert der Computer nicht. Es ist nicht dasselbe. Und Sie können strahlen und tun und machen, er sagt Fehler. Und grinst nicht mal dabei. Sie grinsen jetzt wenigstens. Ja? Genau das ist der Punkt. So. Mit Klammerung können Sie das, die Reihenfolge der Auswertung ändern. Das ist genauso wie in der Mathematik. Nichts Wichtiges. So, und jetzt haben wir eigentlich die erste Nummer haben wir hinter uns. Und ich habe schon viel Zeit verbraucht. Aber mir ist das so wichtig, dass ich gegebenenfalls da nächste Woche nochmal drauf eingehe. Also auf die weiteren Zahlen. Wenn wir jetzt heute nicht fertig werden, ist das nicht schlimm. Es ist alles nicht wirklich schwierig, also dass man sagen würde, es ist irgendwie ganz anders als das, was ich bisher gemacht habe. Ist es nicht. Aber es sind Konventionen nötig und die Hardware-Architekten und die, die die Hardware bauen, die brauchen diese Konventionen. Und die müssen abgestimmt sein zwischen Programmiererinnen und Programmierern und den Hardware-Leuten. Und das habe ich Ihnen jetzt gerade versucht nahezubringen. So, jetzt gibt es ein bisschen Entspannung. Denn jetzt geht es um Text. Es ist die zweite wichtige Sache, die ein Computer für Sie erledigen kann, nämlich Texte erzeugen, manipulieren und so weiter und so weiter. Und das haben Sie schon gesehen. Ich habe Ihnen schon riesen Textmanipulationsprogramme vorgeführt, ständig. Beispiel, na, unser Interpreter, oder der macht ja nichts anderes als einen geschriebenen Programmtext umzuwandeln in einen anderen Text. Und in diesem anderen Text stehen dann nur Nullen und Einsen, nämlich der Maschinencode. So, das ist Textverarbeitung. So, wir wollen jetzt mal schauen, was ist eigentlich Text, Welche Schriftarten existieren? Wie werden die im Computer kodiert? Und was sind Zeichenketten? Ja, wenn Sie jetzt nachschauen im Lexikon, in der Wikipedia oder sonst wo, da steht überall, Text ist geschriebene Sprache. Natürliche Sprache oder Programmiersprache. Beides Text. Und das kommt vom lateinischen Textus, Gewebe, Geflecht, Stoff. Wer ist denn auf so einen Quatsch gekommen? Hatten die Römer damals keine Zeit, sich einen eigenen Begriff für Text auszudenken? Ja, es macht schon Sinn. Also vielleicht so, das, was wir hier als Text linear aufschreiben, wenn ich Ihnen ein Wort sage, hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde, was entsteht dann? Was entsteht dann? Das war linear. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Und jetzt geht es bei Ihnen klick, klick, klick. Was hat er uns da eigentlich erzählt? Ja, sofort entsteht bei Ihnen ein semantisches Netz, möglicherweise ein Eichenbaum, Rinde, dahinter wohnt die Made. Ja, genau, und das ist gemeint. Text ist linear, das ist schön für uns, das ist einfach. Was es bedeutet, die Semantik, ist unter Umständen sehr komplex. Ich erzähle das Gedicht jetzt auch nicht zu Ende, obwohl ich es könnte. Vielleicht mache ich es nochmal. Die Darstellung des Textes basiert jetzt auf Zeichen, Schriftzeichen. Und diese Zeichen kodieren entweder Phoneme, so wie bei uns, so A, B, C, A, B, A ist ein Vokal, E ist ein Vokal und so weiter, Vokale, oder eher stimmlose, weiß ich jetzt nicht so genau, also die ganzen Konsonanten, wie bla, bla und so weiter. Bl ist jetzt ein Phonem, A ist ein Phonem und dafür haben wir eben Zeichen, für diesen B, genau. So ist das bei uns. Man kann es aber auch anders machen. Man kann zum Beispiel Silben kodieren. Dann hätten wir für bla einen Buchstaben. Sparsamer ist es, Phoneme zu kodieren. Wir können noch weiter gehen. Das ist im Chinesischen zum Beispiel so, dass wir ganze Wörter oder Begriffe machen. Also im Chinesischen, im Japanischen ist es so, dass entweder Silben oder Wörter und Begriffe gemacht werden. Bei uns in der nur Phoneme. Und da gibt es dann die vielen verschiedenen Alphabete. Alphabet ist nichts anderes als die Sammlung all dieser Zeichen, die ein Phonem oder gegebenenfalls eine Silbe oder ein Wort kennzeichnen. Das geht eben noch weiter. Hier, da sehen Sie dann die typischen Wortbildschriften oder Logogramme. Das Schlimme ist, ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber kann irgendjemand Japanisch? Ja? Chinesisch ist das, glaube ich. Das sind chinesische Zeichen. Das unten ist wahrscheinlich Kanji.
Das erste Zeichen heißt Wind und das zweite Zeichen Wasser.
Dankeschön. Das erste Zeichen heißt Wind. Wirklich klasse, danke. Und das zweite Zeichen heißt Wasser. Also laut ihm, das sollten wir jetzt, wir können das ja nochmal überprüfen lassen. Nichts Unanständiges, Wind und Wasser. Aber wenn Sie genau hinschauen, gibt es noch viele andere Zeichen. Die sind wir auch gewöhnt. Zum Beispiel solche netten Formelken hier, ja? So, erste Übung, diese Formel umschreiben in einen Python-Ausdruck. Geht das? Natürlich geht das. Unsere Sprache ist mächtig, überhaupt kein Problem. Symbole in der Chemie gibt es auch noch. Oder es gibt auch so Piktogramme. Ja? Es sind alles geläufig, sind aber alles nur Zeichen. Und das ist nochmal ein Hinweis, wie sich diese Sprachen alle verteilen auf der Welt. Das ist aus der Wikipedia immer wichtig. Quelle angeben, kennzeichnen, dass das nicht von mir ist, weil woher sollte ich das auch wissen? Also. So, jetzt Alphabet. Das kennen Sie. Das hat man Ihnen in der ersten Grundschulklasse beigebracht. Wir üben das Alphabet. Und was meint man mit dem Alphabet? Na, die Menge aller zulässiger Zeichen. Vielleicht sollte ich es jetzt auch in Mengenschreibweise machen. So, von A, B, C und so weiter. Das haben Sie doch so schön bei der Frau Schweikart gelernt. Das hat sie Ihnen doch so wunderbar aufgeschrieben. Mengenschreibweisen bis Z. Und da dürfen Sie bei mir schludern, bei ihr dann nicht. Ja? Und diese Summe, also diese Menge, alle Zeichen zusammen, die nennen wir Alphabet. Das heißt, diese wohlgeordnete, was heißt jetzt Wohlordnung? Das wird sie Ihnen auch nochmal machen. Ich habe nicht aus Zufall A, B, C geschrieben, sondern das ist das, was uns eingehämmert wurde. Das kleine Einmaleins, nicht Einmaleins, das kleine ABC. A, B, C, D, E, F, so ist die Reihenfolge, das ist die Wohlordnung. Es ist also wohlgeordnet, es gibt eine Reihenfolge. Man kann immer sagen, wohlgeordnet heißt, man kann immer sagen, wenn ich zwei Elemente vergleiche, wer ist der erste und wer ist der zweite. Und das können Sie in unserem üblichen Alphabet immer sagen. Weil, haben Sie durchdekliniert. Und da gibt es jetzt niemanden bei ihm, der mir sagen kann, okay, das weiß ich nicht. Bei den halblogarithmischen Darstellungen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja? Aber beim Alphabet, da bin ich mir ganz sicher. Das weiß jeder. Diese Wohlordnung existieren und die Menge der Zeichen existieren. So. Und das wird eben häufig gekennzeichnet durch das Alphabet, durch den großen griechischen Buchstaben Sigma. Und was ist jetzt eine Zeichenreihe? Na, eine Zeichenreihe ist nichts anderes als ausgewählt aus dem Alphabet vier Zeichen, nicht ganz zufällig aus diesem Alphabet A, N, T, O, N, heißt Anton und ist eine Auswahl aus diesen Zeichen und es entsteht ein Wort. Okay? Das heißt, die Aneinanderreihung von Zeichen ergeben ein Wort. Und dieses Wort ist nichts anderes als eine Zeichenreihe oder Zeichenkette. Wort gleich Zeichenreihe oder Zeichenkette. Dann ist es üblich, dass wir da ein Leerzeichen lassen, um zu sagen, wir machen das Nächste. Auch immer enthalten ist das sogenannte leere Wort. Das heißt, ich habe zwar die Möglichkeit, ein Zeichen auszuwählen, ich tue es aber nicht. Okay? Ist immer Bestandteil der möglichen Wörter, die man bilden kann, das leere Wort. Und das leere Wort wird meistens mit Epsilon verabredet. So, und jetzt ein bisschen mehr Technisches. Das ist eigentlich nur Überbau, Theorie. Wie gesagt, wird die Frau Schweikart Sie mit quälen. Jetzt, wie kodieren wir das? Also wie soll der arme Computer jetzt dieses A in seinen Speicher reinschreiben? Denn er kann ja nur 0 und 1 reinschreiben. Und da gibt es Vereinbarungen. Und diese Vereinbarungen, betrachten wir gleich, sind aber nicht zu verwechseln mit Schriftarten zum Beispiel. Sie sehen hier unterschiedliche Schriftarten. In dem Alphabet, obwohl es sehr unterschiedlich ist, auch sehr unterschiedlich aussieht, zum Beispiel das A in Arial, das kleine A und hier das A in der Impact-Schrift, sehen ja ganz verschieden aus. Die unterscheiden wir nicht bei unserer Zeichendarstellung. Die unterscheidet zwar Ihr Word-Programm oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm, ja, aber hier in der Zeichendarstellung haben wir keine Möglichkeiten, die Schriftart oder den Font oder die Typeface einzugeben. Andere Baustelle. Wir unterscheiden auch nicht, ob wir proportionale oder nicht proportionale Schriften haben. Das sind dann auch die Typefaces. Wir unterscheiden nicht, ob das eine Groteske oder eine Antiqua-Schrift ist, also ob wir hier Serifen haben oder ob wir keine Serifen haben, alles nicht dabei. Und das Gültige, was wir benutzen, sind ASCII-Zeichensätze. Als erstes. Wofür steht ASCII? Genau, oh, er weiß sehr viel. American Standard Code for Information Interface. Ist 1963 so definiert worden. Für jedes Zeichen benutzt ein ASCII 7-Bit. Okay? 7-Bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viele unterschiedliche Zeichen kann ASCII dann darstellen? Zwei hoch sieben? Ja, das müssen Sie wissen hier jetzt. Ich sage es Ihnen nicht. Wir können ja abstimmen, nehmen wir ihn mal, ja? Da war ein Angebot, 256. 128. Wollen Sie gerade rausgehen, das klären? Nee. Also in diesem Fall hat er gewonnen. Das werden Sie aber auch. 128 Möglichkeiten. Wie viele Buchstaben hat unser Alphabet? Nochmal, wie viele Buchstaben hat unser Alphabet? 26. Er sagt 30 plus die Umlaute, ja. Und SZ. Okay, also. Das Alphabet, in dem einen deutschen Satz. Okay, wir machen mal. Also, es müssen natürlich alle Großbuchstaben drin sein, es müssen alle Kleinbuchstaben drin sein, es müssen, was noch drin sein? Die Ziffern. 0, 1, 2, ja, die schreiben wir ja auch hin und wieder. Es müssen Leerzeichen, oh, sehr wichtig, Leerzeichen, sonst könnten wir die Wörter nicht trennen. Was noch? Bitte? Alle Satzzeichen, Punkt, Komma, Semikolon und diesen ganzen anderen Rotz. Ja, auf wie viel kommen wir da? So ungefähr auf 70, 80 verschiedene Zeichen. Hätten wir ja eigentlich Platz. Okay, aber wir könnten 128. Und wie das so ist in der Welt, 1963, mal abgesehen vom Zweiten Weltkrieg, wussten die Amis ja nicht, dass es auch Deutsche den Computer benutzen wollten. Also, da haben sie natürlich nicht das Ö und das Ü und das Ä und das SZ, haben sie einfach nicht im Zeichensatz aufgenommen. Warum auch? Sie brauchen es ja nicht. Okay? Überhaupt kein Problem, haben sie nicht drin gehabt. Und außerdem war dieser Zeichensatz auch nur so halb für den Computer gedacht. Er war eigentlich dazu gedacht, um damit Teletypes, das heißt, wie heißt das auf Deutsch? Fernschreiber. Fernschreiber miteinander zu verbinden. So, und digital die Sachen zu übertragen. Und darum sind in diesem Zeichensatz eben auch eine Menge ja, blödsinniger Zeichen drin, so wie zum Beispiel Bell. Und was macht Bell? Bell macht nichts anderes als Ping. So eine Glocke. Ja. So, haben Sie ein Zeichen in diesem Zeichensatz für Bell. So. Macht Ihr Computer auch. Sollten Sie ausprobieren. Macht einfach Ping. Ja. Und noch viele andere technische Zeichen gibt es da auch noch drin. Okay, also ASCII, vollkommen national gedacht, imperialistisch, nur das amerikanische, englische Alphabet, sonst nichts drin. Und das erfüllt es wunderbar. Das Schlimme, warum erzähle ich Ihnen diese Story von Imperialismus, ist, dass wir in Programmiersprachen genau... Ob das jetzt ein Hinweis ist, oder? Nein, nein, das lassen Sie mich mal gerade noch fertig machen. Weil wir in Programmiersprachen, wir sind ja 5 Minuten später angefangen, genau dieses Alphabet benutzen, ja, das ASCII-Alphabet. Und deshalb müssen Sie ASCII auch merken. Und Sie sagen jetzt in Zukunft nie mehr ASCII, sondern ASCII, weil wir wollen ja auch ein bisschen international sein. Wir sind ja nicht böse auf die Amis, nur weil sie ein bisschen imperialistisch waren. Übrigens nicht nur da, sondern auch im Verkehr im Internet. Fast alles ASCII. So, und jetzt kamen die blöden Europäer dazu mit ihren diakritischen Zeichen. Also, zum Beispiel, die Franzosen meinten Accent Graph, Accent Taigu, Accent Zirkonflex dazu machen zu müssen und das bei Kleinen und Großen. Die Norweger hatten dann noch, andere Ideen, die machen da so einen kleinen Kreis drüber und sagen dann, das ist gar kein O, sondern ein O. Ja, und so kamen alle diese Sprachen zusammen und ruckzuck reichten die 127 Zeichen nicht mehr aus. Und Ergebnis war, es entstanden ganz viele Varianten. Und um aus diesen Varianten rauszukommen, ist ja erst 1991, aber jetzt immerhin seit 20 Jahren der Unicode da. Und immer noch gibt es Probleme. Und deshalb muss ich Ihnen das erzählen. Es gibt aber schöne Anekdoten, weil so ein netter Hersteller, ich mag ihn ja auch eigentlich, ja, aber Apple hat dann in seinem Startbildschirm mit einmal hatte man da folgendes Zeichen. Was soll das denn bedeuten? Apple UE? Also so der erste, den Sie jetzt bei Apple auch noch sehen, also im Startbildschirm halt. Quatsch, die spinnen doch, oder? Gehen Sie in ein anderes Land, sahen Sie das? O-E. Also diese Verbindung von A und E, wie es im Dänischen üblich ist. Also das ist doch irgendwie Quatsch, oder? Was wollte Apple schreiben? Apple war ganz geschickt. Apple wollte nämlich sowas Schickes schreiben. Nämlich eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Leider hatte Apple übersehen, dass andere Nationen diese eckigen Klammern für weniger bedeutsam als ihre diakritischen Zeichen, also ihre Buchstaben mit den diakritischen Zeichen, empfunden haben. Und dann kam da solche Späßkes raus, je nachdem. Und das erleben Sie heute noch bei E-Mails. Hat bestimmt jeder erlebt, dass da manchmal so komische Flöhe drin sind. Also so keine Umlaute und irgendwelche... Genau das. Wir haben echt mit den Zeichensätzen und mit dem ASCII-Code ein echtes Kompatibilitätsproblem. Und hier übrigens, das sind die Zeichen, die es da alles gab, die es in der ISO-IEC 88, 89 gab. Die waren eigentlich nur noch so genormt, unterschiedliche Zeichensätze. Aber natürlich konnte man damit nicht alle Zeichen dieser Welt, schon gar nicht Chinesisch oder Japanisch und so weiter, machen. Und es kam dann auch so Späßke dazu, niemand konnte vor 2000 in etwa sich überlegen, dass die Europäer eine Währung einführen und da ein neues Zeichen für empfinden. Ja, so ein Quatsch. Also erfinden die einfach ein Eurozeichen, was es ja sonst überhaupt nicht gab. Dieses E mit diesen zwei Strichen da drin. Also musste man es einführen. Katastrophe, man musste einen ganz neuen Zeichensatz machen. Also es war wirklich, wirklich echt, mit diesen 7-Bit oder auch mit den 8-Bit auszukommen, war ein Problem. Und erzeugt heute immer noch Probleme und wird weiter Probleme erzeugen. Und wenn Sie solche Probleme sehen, dann wissen Sie, woher es kommt. Ob Sie es beheben können, ist noch was anderes. Aber die Lösung für dieses Problem, und das will ich Ihnen noch sagen, und das ist die Good News, und ich schließe ja immer gerne mit einer Good News, ist Unicode. Und Unicode erlaubt es also, 32-Bit pro Zeichen zu benutzen. Das heißt, wir können damit 4 Milliarden verschiedene Einzelzeichen darstellen. Und so viele Einzelzeichen sind Gott sei Dank auf der Welt noch gar nicht erfunden. Das heißt, wir haben viel, 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 viel Raum. Von diesen 32 Millionen, von diesen 4 Milliarden sind aber nur valide Zeichen, erkläre ich Ihnen jetzt nicht warum, nur etwa 1 Million. Aber echt zugelassene Zeichen sind auch nur 128.000, so in etwa. So, und das ist die Good News zum Schluss. Seit der Version 3.0 gibt es in Python nur noch Strings, Zeichenketten, und die werden als Unicode gespeichert, zwar in variabler Codelänge, UTF-8 heißt das dann, von 8 bis 32 Bit, aber einheitlich, und das macht alles der Compiler für Sie. Sie schreiben einen Text mit Umlauten, mit was allem Sie wollen, mit jedem erlaubten Zeichen, da gibt es nur gut 100.000, und der Compiler versteht es, und Sie sind hoffentlich glücklich. So, Schluss jetzt, aber wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder, und ich hoffe, jeder von Ihnen verspricht mir jetzt, dass Sie diesen vielen Details ein bisschen nacharbeitet. Vielleicht nicht am Sonntag, denn der ist ja heilig, aber ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich einen schönen Tag.